Völker hört.
Es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser, noch Tribun. Uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun.
Herzlich willkommen zu Das politische Quartett, der Podcast gegen Notstandspolitik. Weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten. Und weil wir drüber reden müssen.
Herzlich willkommen zum politischen Quartett, dem Podcast von uns Sozialdemokratinnen und Gewerkschafterinnen gegen Notstandspolitik. Diejenigen, die die letzten zwei oder nur die letzte Ausgabe schon gehört haben, wissen, wir beschäftigen uns diesmal wie immer in einer Serie von vier Podcasts mit einem Überthema. Das Überthema ist dieses Mal die Vorsatzwahl in der Sozialdemokratie. Wir haben uns beim ersten Mal mit dem Wahlprozedere auseinandergesetzt. Wir haben uns beim zweiten Mal mit dem mittlerweile endgültig abgeschlossenen Parteitag beschäftigt, der Andi Babler zum Vorsitzenden gemacht hat und der eine Reihe von meiner Meinung nach Demokratieproblemen in der Sozialdemokratie, nein, nicht in der Sozialdemokratie, ich muss es präzise formulieren, in der SPÖ, weil man darf nicht immer Sozialdemokratie als Ideologie gleichsetzen mit einer Organisation, die dieser Ideologie anhängt, die eine Reihe von Demokratieproblemen in der Sozialdemokratie zum Vorschein gebracht hat. Deswegen wollen wir uns heute einmal mit ein paar erste Ideen damit beschäftigen, wie eine Demokratisierung der SPÖ aussehen muss, damit es tatsächlich funktionieren kann. An den Mikrofonen für euch sind heute
Dieter,
Stefan,
Werner
und Axel. Jo, Demokratisierung der SPÖ, der Sozialdemokratischen Partei in Österreich. Es gibt mehrere, wenn man es präzise sieht, weil es hier an der KPÖ nichts, was nicht besonders sozialdemokratisch ist in Wirklichkeit. Es gibt schon einige Ankündigungen vom neuen Vorsitzenden, die, wie ich persönlich finde, in die richtige Richtung gehen. Nämlich, dass auf einem normalen Parteitag im Herbst, irgendwie so vom vorgezogenen Standardparteitag, im Gegensatz zu dem jetzt stattgefundenen Sonderparteitag, eine Statutenreform umgesetzt werden soll, die einerseits die Direktwahl des oder der Vorsitzenden vorsieht und die zweitens die Abstimmung der Mitglieder über Koalitionsvereinbarungen vorsieht. Ich glaube, das sind zwar erste richtige Schritte, aber ich glaube, es braucht mehr. Und was für mich tatsächlich im Zentrum steht, ist, muss aus einer Partei, die von oben nach unten funktioniert, eine Partei werden, die von unten nach oben funktioniert. Das heißt, meiner Meinung nach muss damit Schluss sein, dass Vorschläge für Wahllisten, für den Vorstand, für das Präsidium, für welches Gremium auch immer irgendwie von oben vorgegeben werden und dann kann man nur mehr sagen, die will ich nicht drin haben, die streiche ich aus irgendwie. Und dass irgendjemand einmal zu mehr als 50% gestrichen wurde, ich weiß nicht, wie oft das schon vorkommen ist. Ich persönlich habe es noch nie erlebt, muss ich sagen. Ich habe es einmal fast erlebt, irgendwie, es war sehr knapp um 2 oder 3 Stimmen, wo sich halt ein bestimmter Kandidat letztlich gegen eine ganze Bezirkspartei gestört hat und selbst der hat noch genug Stimmen gekriegt. Was meine persönliche Idee ist, oder eigentlich nicht nur meine persönliche Idee ist, wir Sozialdemokratinnen und Gewerkschafterinnen gegen Notstandspolitik haben bei dieser Debatte für Parteireform im Jahr 2018 einen Vorschlag gemacht, der viel zu lange wäre, um ihn jetzt auszuführen. Jedenfalls der Vorschlag hätte verkürzt vorgesehen, dass jeder und jede, der oder die für eine bestimmte Funktion, sei es innerhalb der Partei oder für ein öffentliches Amt kandidieren will, das kann, wenn er oder sie eine bestimmte Anzahl an Unterstützungserklärungen hat. Wobei natürlich die Anzahl der Unterstützungserklärungen steigt, der notwendigen Unterstützungserklärungen steigt, je höher das Amt ist. Ich sage jetzt einmal, wenn wer zum Beispiel in einem Bezirksausschuss will, braucht man natürlich weniger Unterstützungserklärungen, um kandidieren zu können, wie wenn wer Bundesparteivorsitzender werden will. Oder wenn wer zum Beispiel für eine Bezirksvertretung in Wien kandidieren will, dann braucht man von der Logik her auch weniger Unterstützungserklärungen wie jemand, der Spitzenkandidat oder Spitzenkandidatin bei der Nationalratswahl werden will oder für den Bundespräsidenten kandidieren will, um ein anderes Beispiel zu bringen. Das waren unsere Ideen damals.
Kleine Korrektur, Bezirksausschuss bedarf keiner Wahl, weil ja dort die Organisationen und Sektionen vertreten sind und dort wird gewählt.
Ja, das ist eben die Frage, ob das weiterhin so sein soll.
Naja, das ist eine spannende Frage. Grundsätzlich bin ich ja in der glücklichen Lage, ich darf in einer Sektion in Wien, im Norden Wiens mitarbeiten, dass wir ja diesbezüglich schon 2-3 Schritte weiter sind. Wir haben schon seit 2020 unsere Entscheidungsprozesse durchdemokratisiert. Das ist insofern gelungen, weil wir gesagt haben, genau diese Hinterzimmerentscheidungen sind das, was zu verurteilen ist, und wir können nicht darüber reden, wenn wir es selber machen. Weil wie läuft denn das in der Praxis ab? Wie entsteht denn so ein Wahlvorschlag, der dann statutengemäß in den diversen Gremien, egal ob das eine Sektion, eine Bezirkspartei, eine Landespartei oder eine Bundespartei dann tatsächlich ist, wie passiert denn dieser Wahlvorschlag? Na, da gibt es jemanden, der sich das überlegt, ja, der Einser bin einmal ich, ne? Und dann, wer wird man nicht gefährlich? Das könnten dann die Leute sein. Und da brauche ich vielleicht nur die Fachexpertise, dann mit dem rede vielleicht. Und im Endeffekt gibt es ein fixfertiges Kandidaten-Potpourri, das dann auf dem jeweiligen Gremium abgenickt wird. Und dass das nicht demokratisch oder nicht der Idee der Demokratie entspricht, ist auch irgendwie einleuchtend. Selbstverständlich kann man sagen, jeder hätte die Möglichkeit gehabt, selber einen Wahlvorschlag einzubringen. Aber wie schwierig das ist, weiß jeder, der es schon mal probiert hat. Das heißt mit anderen Worten, hier einen Demokratisierungsprozess einzuleiten, ist, glaube ich, grundsätzlich notwendig. Was aber jetzt auf dem Bundesparteitag und mit dem neuen Vorsitzenden und mit seinen Plänen zum Ausdruck gebracht worden ist, ist meines Erachtens aber noch was anderes, nämlich dass nämlich die Vorsitzwahl und die Urabstimmung über Koalitionsabkommen von den Mitgliedern passieren soll. Das hat jetzt dann mit den Kandidatinnenlisten auf Wahlvorschlägen, zu denen ich gerne auch noch was sagen kann, nichts zum Tun. Da geht es jetzt darum, dass diese zwei Dinge umgesetzt werden. Und Vorsitzendenwahl basisdemokratisch durch die Mitglieder bestimmen zu lassen, davon halte ich sehr, sehr viel, weil der Vorsitz, die Vorsitzende, hat die Aufgabe, das zu vertreten, was quasi in den diversen Gremien Beschlusslage ist. Egal, ob das jetzt eine Konferenz, ein Vorstand, ein Präsidium oder was auch immer ist. Es geht darum, das nach außen hin zu vertreten, weil der Vorsitz oder die Vorsitzende quasi der Sprachrohr des jeweiligen Gremiums ist. Ich war lange Zeit Betriebsratsvorsitzender. Ich habe eine Idee gehabt, habe das mit meinen Betriebsratskolleginnen besprochen. Die haben das anders gesehen und ich habe gegenüber dem Geschäftsführer das vertreten müssen, was mein Betriebsratsgremium beschlossen hat und nicht das, was ich selber der Meinung war. Das heißt, das den Mitgliedern, einen Entscheid der Mitglieder zu unterwerfen, halte ich für hervorragend. Ob alles basisdemokratisch durch die Mitglieder zu entscheiden ist, darüber würde man heute gerne auch ein bisschen plauschen, ob das sinnvoll ist, weil es natürlich schon immer den Unterschied gibt zwischen repräsentativer Demokratie und direkter Demokratie. Das ist eine spannende Diskussion, okay, die wir vielleicht heute nur ansatzweise diskutieren können, weil ausdiskutieren dazu reicht bei weitem die Zeit nicht.
Da möchte ich gerne anknüpfen an das, was der Dieter gesagt hat und das, die Problemstellung gleich einmal ein Stück weit noch erweitern. Einerseits ist mir die Formulierung zu verkürzend, die SPÖ hätte allgemein ein fundamentales Demokratieproblem. Es geht eher ein Problem in meiner Sicht mit unterschiedlichen Modellen der Demokratie und ich glaube, dass es da hilfreich ist, auch eine historische Perspektive einzunehmen. Und ich glaube, dass es eine ganz spezifische Zwischenphase der letzten 3-4 Jahrzehnte gab, wo sich die SPÖ in eine Funktionärinnen- und Funktionärspartei transformiert hat, wo diese hierarchischen Demokratieprobleme auf diese Art so sichtbar geworden sind. Dass es aber davor eine lange Phase gab, wo die SPÖ seit der Ersten Republik eine ganz eigene Kultur der Basisdemokratie hatte, die sich dann in dieser repräsentativen Demokratie weiter fortgetragen hat, aber wo ganz viele Kommunikations-, Diskussions- und Entscheidungsprozesse in einer lebendigen Sektionskultur basiert sind. Und dass da eine Rückbindung zur Basis da war, die irgendwann, ich kann den Zeitpunkt jetzt nicht genau festmachen, seit den 80er Jahren verloren gegangen ist. Und dass es jetzt darum geht, ich würde das jetzt nennen, einen Redemokratisierungsprozess. Das ist der eine Punkt, der mir wichtig ist. Und der zweite Punkt, es geht nicht nur um die innerparteiliche Demokratie, sondern in meiner Sicht geht es ganz entscheidend auch um Bürgerbewegungen, um den Kontakt zu NGOs und wie sich hier die SPÖ aufstellt. Und ich habe den Eindruck, da zeigen sich ganz massive Demokratieprobleme in einer langen Kontinuität. Für mich ist es so sichtbar geworden, in einer Linie praktisch von Heimburg 1984 bis zur Lobau-Besetzung jetzt vor ein, zwei Jahren.
68, fang mit 68 an.
Noch besser, den 68er.
Oder eigentlich 1950, Oktober 1950 eigentlich.
Das übergebe ich dann an den Axel. Ich bleibe jetzt einmal bei der Lobau-Besetzung Und dieses katastrophale Versagen, was sich jetzt hier wieder die SPÖ geleistet hat, den ganzen engagierten Teil einer jungen Generation vor den Kopf zu stoßen, durch eine absolut jeglicher Form von Bürgerinnenbeteiligung abwehrenden Politik, dass die SPÖ war, die die demokratiefeindlichsten Mittel, die man sich nur vorstellen kann, Slap-Klagen in diesem Land zu einem Prinzip gemacht hat, was jetzt gegen SOS-Balkanroute auch eingesetzt wird.
Vielleicht
sollst du
kurz erklären, was Slap-Klagen sind.
Das machst besser du, Axel, du kennst dich da noch besser aus. Jedenfalls, das war mein Punkt, um den es mir geht. Es geht nicht nur um innerparteiliche Demokratie, sondern es geht auch um den Kontakt zu anderen demokratischen Bewegungen, zu themenspezifischen Bewegungen, zu zivilen Ungehorsam, und dass ich da glaube, hat die SPÖ auch ein massives Problem.
Gut, Slap-Klagen, ganz verkürzt, kommt aus den USA. In Wirklichkeit sind es systematische Klagen gegen politisch aktive Menschen, gegen Aktivisten, gegen Aktivistinnen, um diese mundtot zu machen. Mhm. Egal um welches Thema es jetzt, das kann von Konzernen kommen, das kann von politischen Parteien kommen, also da gibt es ganz viele Zugänge. Was in den USA natürlich sehr häufig vorkommt, sind Slap-Klagen gegen Gewerkschaftsaktivisten und Gewerkschaftsaktivistinnen, wenn es darum geht, einen Betrieb gewerkschaftlich zu organisieren. Das ist ja in den USA, musst du zuerst eine bestimmte Anzahl von Mitgliedern haben, bevor die Beschäftigten in einem Betrieb von der Gewerkschaft vertreten werden dürfen. Das ist so die Geschichte und das, worum es bei Slap-Klagen geht. Ich glaube, bei der Lobau, mir hat es in Wirklichkeit nicht gewundert, was da passiert ist. Ja, ich meine, dass ich das ganz anders sehe, ist, glaube ich, kein besonders großes Geheimnis mehr, irgendwie seit ich am letzten Landesparteitag in Wien was dazu gesagt habe, für die, die es vielleicht gehört haben. Aber ich glaube auch, dass es tatsächlich in Wirklichkeit Ausdruck des Demokratieverständnisses der SPÖ ist. Ja, und was da an Diskussionen innerhalb der Partei gelaufen ist, das war ja zutiefst schockierend für mich. Ja, irgendwie, da sind Argumente von Basismitgliedern und nicht nur von oben gekommen. Naja, aber auf öffentlichen Grund darf man nicht sein, weil der gehört ja uns alle irgendwie. Und wer dort ist, der muss natürlich zahlen dafür. Und wenn du dann gesagt hast, naja, aber jede Demo ist auch auf öffentlichen Grund. Na, aber das ist ja ganz was anderes. Und ich sage dann, nein. Wo ist der Unterschied irgendwie? Der öffentliche Raum muss Protest zur Verfügung stehen, innerhalb gewisser Grenzen. Ja. Die Grenze beginnt dort, wo menschenfeindliche Ideologien vertreten werden, irgendwie, also faschistische Aufmärsche oder rassistische Aufmärsche oder frauenfeindliche zum Beispiel. Aber das sind allgemeine politische Grenzen, die in Wirklichkeit nichts mit Demonstrationsrecht alleine zu tun haben. Ich bin genauso dagegen, dass Faschos öffentliche Diskussionsveranstaltungen machen können. Das geht um jede Form von politischen Ausdruck. Also das ist das, was mich tatsächlich schockiert. Und wie gesagt, ich glaube eben, dass das auch was mit dem Demokratieverständnis der Partei in sich zu tun hat. Und ich glaube, dass man das zuerst in der Partei ändern muss, dass die Partei anders mit Demokratie in der Gesamtgesellschaft umgeht. Und wie ich schon gesagt habe, ich glaube, dass das viel früher wie Heimburg, auch total ein berechtigtes Beispiel, Zwentendorf, wenn man auch zurückgeht, auch so eine Protestbewegung irgendwie, die probiert worden ist, sei es jetzt Heimburg, waren es mehr die Gewerkschaften, aber die sind ja sozialdemokratisch dominiert, die meisten. Ja. Zwentendorf war genau die gleiche Geschichte, in der 68er-Bewegung kamen ein paar Betriebe gestreikt und was hat der damalige Bürgermeister von Wien im Jahr 1968 machen lassen? Er hat eine protestierende sozialistische Jugend, die eigene Parteijugend von der Polizei wegprügeln lassen vom Rathauspark. Yes. Ja, also wenn das innerparteiliches Demokratieverständnis ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Und Oktober 1950, wir wissen zum Glück mittlerweile, dass auch der ÖGB das Märchen des kommunistischen Putschversuchs zu Grabe getragen hat, irgendwie nach jahrzehntelanger akribischer Arbeit von Historikern, irgendwie die eigentlich nicht notwendig gewesen wäre, wenn man ein bisschen historisches oder politisches Verständnis hat. Und die Tatsache war ja ganz einfach. Der Großteil derjenigen, die in Wien gestreikt haben, waren Sozialdemokratinnen. Das waren keine KPÖ-Mitglieder. So viel hat es gar nicht gegeben im 50er Jahr in Wien. Ja. Das heißt, die Partei hat sich ja gegen ihre eigenen Mitglieder gestellt, tatsächlich irgendwie. Aus Koalitionstreue, würde man vielleicht sagen, weil damals hat es ja eine schwarz-rote Koalition gegeben. Aber in Wirklichkeit ist das eine ganz, ganz, ganz alte Geschichte. Und dass die Partei zweimal in der Geschichte das ist für mich das allergrößte Problem irgendwie. Es hat zweimal eine sehr kurze revolutionäre Phase gegeben oder zumindest einmal in Österreich. Das war einfach kurz nach dem Ersten Weltkrieg, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, wo das entstanden ist, wofür die Arbeiterinnenbewegung immer gekämpft hat, nämlich Rätedemokratie. im 45er Jahr war es nicht mehr so stark, da war es großteils in Betrieben, allerdings waren 8000 Betriebe unter Arbeiterinnenkontrolle von Arbeiterinnen, die in Räten organisiert waren. Im 18er und im 19er Jahr hat es auch schon gesamtgesellschaftliche Bereiche betroffen. Es ist zum Beispiel eine der schönsten Kleingartensiedlungen in Wien, ist aus einer Landbesetzung durch einen Arbeiterinnen- und Soldatenrat entstanden, irgendwie, wo die Leute einfach Gstätten besetzt haben, um dort Gemüse anzubauen, damit sie was zum Fressen haben. Ich sage es jetzt ganz hart irgendwie. All diese Versuche, Demokratie weiterzuentwickeln, sind von der SPÖ wieder abgedreht worden.
Ich habe mal auch beim letzten Podcast erwähnt, da hat es eine Mitgliederbefragung gegeben wegen einem Statut. Weißt du, und wir haben das dann auch bei uns in Ottering bekommen alle und dann haben wir das durchgelesen und das hat man dann taugt. Wir haben uns wirklich in die Sektionen zusammengesetzt und gesagt, hey Leute, wir nehmen sich jetzt diesen Teil zu. Jeder liest sich das einmal durch und jeder schreibt und da haben wir auch diskutiert, richtig gehen diskutiert. Ja. Auch sachlich, manchmal ist ein bisschen ja, heftiger geworden, aber okay, das gehört dazu. Aber das hat man dann taugt und so sagen, ja, okay, dann haben wir halt was verfasst, das haben wir weitergeleitet. Ja. Und genau das sage ich ja, weil wenn jetzt auch oder von woanders aus Gewerkschaftsgremien sagen, ja, die Gewerkschaftsmitglieder haben sich jetzt für diesen Kandidaten oder die Kandidatin entschieden, so, mich hat keiner gefragt, weil ich bin ja der 16. Zwerg von links, ja, ich bin ja uninteressant, nur weil da jetzt, da, so ist der Axel oder ich auch schon gesagt habe, so irgendwann so 15 Leute sagen, so im Hinterkämmerchen, hey, den oder die nehmen wir, ja, okay, passt, ja, aber die anderen brauchen wir nicht fragen, nein. Aber da sind wir jetzt wirklich den Prozess, ja, da, hey, ich will die Mitglieder wirklich einbinden und sagen, was hält ihr von dem? Ja, und man hat es auch gemerkt dann nachher dann bei den neuen Genossen und Genossinnen, die was zu uns gekommen sind, die finden das auch super. Hey, super, wir können wieder mitdiskutieren, ja. Und das sage ich mal, ist eine Aufbruchstimmung und da sollte man.
Das ist genau der Punkt. Also diese Erfahrung mache ich auch jede Woche am Sektionsabend, dass die Genossinnen und Genossen einfach dieses Gefühl haben, mitzugestalten können. Und das ist, glaube ich, das Wesentliche. Das ist aber nicht erst, bei uns ist es nicht erst seit Andi Babler. Wir sind immer sehr offen für neue Ideen gewesen und das ist auch wichtig und das zieht auch Leute an und das in Wirklichkeit verbreitet das die Bewegung als solches. Ich wollte aber noch einen kurzen Schwenk
nehmen. Dieter, ganz kurz, ja? Ist es tatsächlich nur mitgestalten oder ist es entscheiden? Ich glaube, dass das Entscheiden auch ganz ein wesentliches Element ist.
Wir haben unsere Entscheidungsprozesse wirklich durchdemokratisiert. Ja. Ich bin nur kein Freund von frühzeitigen Abstimmungen, weil das grundsätzlich einmal diskutiert gehört. Und selbstverständlich habe ich als Vorsitzender den gewissen Einfluss, das gebe ich ja, das möchte ich ja nicht abstreiten, aber entscheiden tun wir als Kollektiv. Ja, das ist auch ganz wichtig und das ist das, was ich eingangs gesagt habe. Als Vorsitzender habe ich dann auch die Aufgabe, das gegenüber der Bezirkspartei zu vertreten. Und deswegen bin auch ich derjenige, der sich dann meistens in die Nesseln setzt. Aber das halte ich aus.
Finde ich total wichtig, weil ich glaube nämlich auch, dass eine gute Entscheidung basiert auf einer kollektiven Diskussion.
Ja, genau, das ist der Punkt. Ja. Aber ich wollte eigentlich was noch anderes noch ins Spiel bringen, nämlich, weil wir das kurz andiskutiert haben, die basisdemokratischen Aspekte und das Delegationsprinzip. Grundsätzlich bin ich schon ein sehr großer Verfechter und Anhänger des Delegationsprinzips, dass nicht, wie heißt das immer, dass nicht die abstimmen, die zufällig da sind. Ja, also ich glaube schon, dass es notwendig ist, demokratisch legitimierte Personen dazu ermächtigen, in dem Namen zu sprechen. Das ist genau das, was ich gesagt habe. Ich sitze als Sektionsleiter und Mandatar im Bezirksausschuss und habe dort als Sektionsleiter die Meinung der Sektion zu vertreten. Ich habe einen politischen Auftrag von meinen Genossinnen und Genossen dorthin mitgenommen und vertrete den dort in diesem Gremium. Und wenn es notwendig ist, auch im höchsten Gremium der Bezirkspartei auf der Bezirkskonferenz. Und dann ist es halt eine Wortmeldung von mir und von meinen Stellvertretern, die Sektionsmeinung dort vertreten. Ich halte das durchaus für legitim und wichtig und an diesem Prinzip würde ich nicht rütteln wollen. Was mir schon wichtig ist, die Vorsitzendenwahl, und das ist das, was ich eingangs gesagt habe, das ist ja genau der Punkt, das ist ja der oder die Vorsitzende ist ein Sprachrohr. Die sollen direkt gewählt werden von den Mitgliedern, und zwar auf allen Ebenen, nicht nur Sektion, sondern auch Bund, Land und so weiter. Ich kriege gerade ein Zeichen, dass wir schon fast am Ende sind, deswegen lasse ich es jetzt gut sein.
Ganz kurz noch, ich möchte sehr unterstützen, was der Dieter sagt. Für mich ist ein unheimlicher basisdemokratischer Aufbruch spürbar und das finde ich was extrem Wertvolles für die Gegenwart. Aber es geht nicht um die pure Basisdemokratie, sondern es geht um eine spezifische Balance zwischen Basisdemokratie und repräsentativer Demokratie und da einen guten Weg zu finden.
Und letzter Satz von mir, weil der Axel gesagt hat, rette Demokratie. Wir sind heute in unseren Strukturen von Sektionen, Bezirksparteien, Landesparteien noch immer so strukturiert wie eine Kampforganisation. Und deswegen ist das Delegationsprinzip auch so wichtig, um diese Entscheidungsprozesse auch zu rationalisieren, damit wir als Kampforganisation diesen Kampf auch führen können.
Und da muss ich jetzt noch was dazu sagen und für das schlage ich einen eigenen Podcast vor, für die Frage der Rätedemokratie und der bürgerlichen Jetzt bin ich ganz durcheinander, der bürgerlichen parlamentarischen Demokratie, weil das Thema bewegt mich sehr und ich denke mir, die große Rolle der SPÖ als Verteidigerin des demokratischen Systems in Österreich muss hochgehalten werden und das müssen wir diskutieren.
Muss immer die Frage stellen, welche Demokratie? Ich persönlich bin zum Beispiel überhaupt kein Freund der Basisdemokratie, weil sie schlicht und einfach zigmal bewiesen hat, irgendwie, dass sie in Krisensituationen nicht funktioniert. Was Dieter gesagt hat, ist total richtig, wir sind organisiert wie eine Kampfstruktur. Und wenn man jetzt genau schaut, ich weiß, jetzt werden irgendwie wieder alle aufschreien, in Wirklichkeit ist die SPÖ so strukturiert, wie Lenin gesagt hat, dass eine Arbeiterinnenpartei strukturiert sein muss. Demokratischer Zentralismus. Nur, was der Lenin gesagt hat, ist, es gibt Zeiten, wo die Demokratie im Vordergrund stehen muss und es gibt Zeiten, wo der Zentralismus im Vordergrund stehen muss. Dass im Untergrund ab dem Februar 34 der Zentralismus im Vordergrund stand, war total verständlich. Dass seit 1945 noch immer der Zentralismus im Vordergrund steht und nicht die Demokratie ist ein Problem. Insofern habe ich ja überhaupt kein Problem mit Delegationen, sondern ich glaube nur, Delegation heißt nicht Repräsentation, weil es kann niemand wie einen anderen repräsentieren und es braucht dazu die Möglichkeit der jederzeitigen Abwählbarkeit. Jo, das war's wieder mal, liebe Hörer und Hörerinnen. Der dritte Teil unserer Podcast-Serie. Im vierten Teil nächste Woche werden wir uns damit beschäftigen, was tun wir jetzt damit, dass der Andi Babler Parteivorsitzender geworden ist. Wenn euch unser Podcast gefallen hat, dann verbreitet ihn weiter. Ihr findet ihn wie immer auf unserer Website auf widerstand.at. Auf die ganzen Podcatcher, auf unsere Social Media. Wir freuen uns, wenn es weiter verbreitet. Wenn es Kritiken, Anregungen, Beschwerden dazu habt, schreibt uns eine Mail an kontakt@widerstand.at. Ihr könnt es natürlich auch auf unserer Website direkt dazu kommentieren zu unserem Podcast. Und bleibt uns gewogen und vor allem, wenn Sie wirklich wissen, was der Andi Babler jetzt machen kann, was wir vor allem mit Andi Babler machen wollen, dann hört es nächste Woche wieder rein. Und damit verbleiben wir wie immer mit einem herzlichen Auf Widerstand.
Völker hört, es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser noch Tribun, uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Herzlich willkommen zu Das politische Quartett, der Podcast gegen Notstandspolitik, weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten und weil wir drüber reden müssen.